Guten Morgen nochmal. Schön. Inzwischen sind mehr da, das ist auch prima. Ihr wart draußen noch fleißig. Wir haben heute den letzten Teil unserer Serie über den Johannesbrief. Und für diejenigen, die den Anfang verpasst haben oder die, so wie ich, ein schlechtes Gedächtnis haben, gehe ich einfach nochmal ganz kurz durch die Teile durch, die wir bisher so miteinander besprochen haben. Wir haben zunächst im Kapitel 1 gesehen, warum wir Vergebung brauchen und wie wir sie bekommen. Dann war Pfingsten und wir haben gehört, wie Liebe und der Heilige Geist zusammenhängen und ja, was das alles für uns bedeutet. Dann haben wir uns das zweite Kapitel angeschaut und haben festgestellt, Leben wie Jesus ist unser Ziel. Wie wird unser Wesen umgestaltet? Dann haben wir im dritten Kapitel uns damit beschäftigt, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir, weil wir Kinder Gottes sind, auch so leben sollen. Und dann hatten wir im Kapitel 4 schließlich letzte Woche falsche Propheten. Also wir hatten nicht falsche Propheten, aber wir haben uns mit falschen Propheten beschäftigt. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr mich nicht als falschen Propheten erfunden habt. Und es ging um falsche Lehren und wie wir die erkennen und wie wir damit umgehen. Und der letzte Satz oder der letzte Vers letzte Woche war, wer Gott liebt, der soll auch seine Geschwister lieben. Und wer nun schon eine Weile da ist und so mitbekommen hat, um was es beim Johannes geht, der stellt fest, dass es immer wieder um das eine Thema geht. Wir sollen die Geschwister lieben, wir sollen die Menschen um uns herum lieben. Und da fangen wir jetzt wieder an und gehen ins fünfte Kapitel auf die Zielgerade. Und da macht Johannes genauso weiter. Ich meine, die Kapitel, die sind sowieso erst später geschrieben worden, die hat ja nicht der Johannes gemacht. Und hier geht eigentlich der Gedankengang von letzter Woche einfach weiter. Und da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Lass mich zuerst mal was zu dem ersten Satz sagen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Wir können das auch anders formulieren und sagen, wer Jesus als Retter angenommen hat, der wird Gottes Kind, der wird neu geboren. Wir haben festgestellt, dass vor allem im Johannesevangelium und auch im Johannesbrief es um dieses neue Leben geht. Und dass wir neu geboren werden, dass Gott einen neuen Menschen aus uns macht. Wir sind zwar äußerlich noch dieselben und der Nikodemus hat Jesus dann ja auch gefragt, ich kann doch nicht zurück in den Bauch meiner Mutter gehen. Und wir merken schon, da ist was Geistliches gemeint und das ist genau das, auf was Johannes hier abzielt, dass wir Gottes Kinder geworden sind, weil Gott was Neues gemacht hat. Nicht, weil wir uns angestrengt hätten oder weil wir was Besonderes gemacht haben. Und jetzt kommt dieser zweite Teil dazu, jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Jeder, der Gott liebt, liebt auch die Geschwister. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist die Theorie. Die Predigt heute heißt Blut und Wasser. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ihr Blut und Wasser schwitzt, aber hier kommt die erste Referenz zu Blut und Wasser, denn Blut ist dicker als Wasser, oder? So, ich hoffe, dass ihr in einer einigermaßen gesunden Familie aufgewachsen seid und ihr sagt, naja, also die Kinder meines Vaters, wenn wir es jetzt mal so geistlich formulieren, wir würden normalerweise sagen, meine Geschwister, aber um das einfach klar zu machen, die Kinder meines Vaters, das sind im Normalfall Menschen, die mir was bedeuten und die ich liebe und für die ich vielleicht alles tun würde. Wo ich sagen würde, für Hinz und Kunz würde ich das nicht machen, aber für meinen Bruder, für meine Schwester würde ich das tun. Und das ist zunächst mal so die eine Schicht, die Johannes hier anspricht. Derjenige, der aus Gott geboren ist, der liebt auch diejenigen, die auch aus Gott geboren sind. Aber vielleicht hast du auch Geschwister, die du nicht so magst, sage ich jetzt mal, die dir nicht so ganz gelegen kommen, wo es immer wieder Streit gibt oder so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ist das, was Johannes hier schreibt, nicht nur eine Zustandsbeschreibung, das ist auch schön, aber es ist auch ein Anspruch. Und so ist es auch gemeint. wenn wir aus Gott geboren sind, dann lieben wir die Geschwister. Und wenn das nicht so natürlich aus uns kommt, dann schalten wir den Nachbrenner ein und sorgen dafür, dass es so wird. Wer den Vater liebt, der liebt auch den, der von ihm stammt. Jetzt kommt ein ganz interessanter Satz, zu dem werde ich gar nicht viel sagen, aber ich habe mir gedacht, ich hätte den nicht so geschrieben. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Was für ein schräger Satz eigentlich. Wenn ich dich fragen würde, woran erkennst du, dass du XY liebst? Was würdest du antworten? Auf der anderen Seite, glaube ich, macht es schon Sinn. Wir können schon sagen, ich liebe jemand. Aber wie ist es, wenn es darum geht, liebe ich denjenigen wirklich? Und da geht es relativ schnell dann darum, was tust du? Woran sehe ich diese Liebe? So, wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gottes Gebote erfüllen. Wenn wir das tun, was ihm gefällt. Wisst ihr, wenn es heißt, du sollst nicht töten, dann ist es nicht zuallererst ein Gefallen, den wir Gott tun. Sondern dann ist es eigentlich was, was unser zwischenmenschliches Leben einfacher macht. Wenn wir uns daran halten, du sollst nicht stehlen. Stell dir mal vor, du könntest deine Haustür immer offen lassen. Und dein Auto unabgeschlossen. Ich habe seit neuestem eine neue Handyhalterung für mein Fahrrad. Wir brauchen das hauptsächlich zum Cashen, nur wie auch immer. Und meine Frau hat zu mir gesagt, Wolfgang, du kannst das Fahrrad nicht am Bahnhof abstellen und die Halterung dran lassen. So, der klassische Satz ist, dann sind nachher zwei da. Gemeint ist natürlich, dass das eine nachher fehlt. So, wie schön wäre es, wenn wir unser Fahrrad nicht abschließen müssten und auf sowas nicht achten müssten. Wenn du bei Nacht durch die Straßen gehen könntest und du wüsstest, dir wird nichts passieren, weil sich alle an die Gebote Gottes halten. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir die Gebote Gottes erfüllen. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Okay? Ich sehe schon wieder fragende Gesichter. Seine Gebote sind nicht schwer, ehrlich? Ah, das sehe ich manchmal aber anders. Manchmal ist es doch richtig schwer, die Gebote Gottes zu halten. Aber lass mich mal andersrum anfangen. Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Und lass mir jetzt noch ein Wort dazufügen, um so eine weitere Bedeutungsebene uns klarzumachen. Die Gebote Gottes sind nicht schwer zu verstehen. Ja klar, man kann darüber argumentieren, ja, ich muss meinen Nächsten lieben. Ja, wer ist denn mein Nächster? Und die Frage wird ja auch gestellt. Oder, ja, du sollst nicht lügen. Ja, was ist jetzt genau eine Lüge? Ist das noch die Lüge? Darf ich sowas noch machen? Du sollst nicht begehren. Naja, aber so ein bisschen begehren darf man ja. Also wir merken schon, wir können immer irgendwie argumentieren und Fragen stellen und ja, ist das wirklich so gemeint? Oder ja, aber das kann man doch auch ein bisschen anders sehen. Man kann die Grenzen doch auch ein bisschen verschieben. Aber letztendlich ist es nicht schwer zu verstehen. Und Jesus hat uns dazu die goldene Regel noch gegeben, wo er gesagt hat, was du möchtest, dass die Menschen dir tun, das tue ihnen auch. Die Gebote Gottes sind nicht schwer. Die werden dann schwer, wenn wir Dinge tun wollen, von denen wir wissen, dass sie falsch sind und sie irgendwie trotzdem rechtfertigen möchten. Dann wird es kompliziert. Aber eigentlich sind die Gebote Gottes nicht schwer. Die kann ein kleines Kind verstehen. Also sie sind nicht schwer zu verstehen, aber, und ich denke, das ist auch richtig, sie sind auch in gewisser Weise nicht schwer. Und Johannes gibt uns gleich eine Erklärung dafür, warum die Gebote Gottes nicht schwer sind. Lasst miteinander Vers 4 und Vers 5 aus dem 5. Kapitel lesen. Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und vielleicht erinnert ihr euch daran, wir haben im Kapitel 3 diesen Satz gelesen, der irgendwie so ein bisschen quer in unserem Hals stecken geblieben ist. Wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Kapitel 3, Vers 6 war das. Und am Ende dieses Abschnittes, den wir jetzt gerade lesen, Kapitel 5, Vers 18, wird Johannes schreiben, wer von Gott stammt, sündigt nicht. Das ist eine krasse Aussage. Wir haben uns damit schon beschäftigt, deswegen werde ich dazu nicht mehr so viel sagen. Aber das ist der Grund oder einer der Gründe, weshalb es nicht schwer ist, die Gebote Gottes zu halten. Denn der neue Mensch, der in uns geboren wurde, der hat keine Probleme damit, die Gebote Gottes zu halten. Der neue Mensch, der möchte die Gebote Gottes halten und der hat auch die Kraft dazu, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Wenn wir neues Leben in Jesus haben, dann lebt Gottes Geist in uns. Und dieser Geist, der zeigt uns erstmal, was richtig und was falsch ist und dann hilft er uns, diese Gebote auch entsprechend umzusetzen. Er hilft uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und dann stellt Johannes eine interessante Frage. Er fragt, wer besiegt die Welt? Wer besiegt die Welt? Und dann gibt er die Antwort, der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Oder ich lese es nochmal so, wie er es geschrieben hat. Wer außerdem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist, oder wir könnten jetzt auch, da bräuchten wir jetzt noch ein bisschen Zeit, um das genau auszuführen, dass es dasselbe ist, dass Jesus Gott ist. Aber wir werden das im Lauf dieses Abschnittes noch genauer sehen und nochmal belegt sehen. Der Glaube, dass Jesus Gott ist, dieser Glaube, der hilft dir, Gottes Gebote zu halten. Und damit besiegen wir die Welt. Das hört sich jetzt vielleicht sehr theoretisch an, aber in der Praxis ist es wirklich so, wenn wir anfangen, in diesem Glauben zu leben, wenn wir Jesus vertrauen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir unser Leben neu ausrichten auf ihn, dann werden Dinge in uns anders werden. Die Bibel spricht von Heiligung. Das ist so ein modernes Wort, so ein altes Wort, was man in der modernen Sprache heute eigentlich kaum noch benutzt. Heiligung ist, wir werden Jesus ähnlicher. Das ist das, was wir in einem der vorigen Kapitel mal gelesen haben. Wir werden Jesus ähnlicher. Oder so, wie es Johannes Schneider letzten Sonntag wieder formuliert hat, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist unser Ziel. Nicht nur, dass es mehr Menschen werden, die ihm nachfolgen, sondern dass die, die ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden. Und das ist nichts, was wir aus uns raus machen müssten, sondern das ist was, was Gottes Geist in uns macht. Er verändert uns, er heiligt uns. Und deswegen kann Johannes auch sagen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Und wenn wir aus Gott geboren sind, dann besiegen wir die Welt. Und jetzt kommt Johannes wieder auf dieses Thema. Und ich habe das schon mal gesagt, der Johannesbrief ist nicht linear aufgebaut. Der ist nicht so Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann Schlussfolgerung oder so, sondern der geht immer wieder in Kreisen oder in Spiralen, wie du sagen möchtest, oder in... Früher gab es so ein Zeichengerät, kennt ihr Spirograph? So, da hat man so zwei verschiedene Zahnräder und dann hat es da immer so Blumen gegeben und so. Und so ähnlich ist der Johannesbrief. Er kommt immer wieder auf die Themen und kommt wieder von einer anderen Ecke und bringt es dann wieder an. Und jetzt geht es wieder um diese Frage, er hat es gerade eingeführt, derjenige, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und jetzt im Vers 6 geht es hier weiter, dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Ebene von Wasser und Blut. So, also hier geht es um Jesus und dass Jesus durch Wasser und Blut gekommen ist. Und das ist immer so eine Sache. Wenn du solche Bilder liest, dann ist es immer die Frage, was meint Johannes damit? Und da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, ich denke, Johannes meint das und das. Das ist nett. Du kannst auch Kommentare lesen. Und da schreiben die, ja, Johannes meint das und das und das. Aber die Frage ist, was er wirklich gemeint hat. Und deswegen müssen wir uns mit der Frage jetzt ein bisschen auseinandersetzen. Was meint er mit Wasser und Blut? Und jeder, der schon mal bei der Geburt dabei war, der weiß, dass es bei einer Geburt Wasser und Blut gibt. Meistens zeitlich ein bisschen versetzt. Und es könnte natürlich sein, dass Johannes das meint, die natürliche Geburt, so das Fruchtwasser und das Blut, was da fließt, aber ich glaube, dass das steckt vielleicht auch mit dabei, aber es ist eigentlich nicht die Hauptsache von dem, was er meint. Also diese Fleischwerdung an sich, dass Jesus, so wie er es im im Johannesevangelium im ersten Kapitel sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, also das Wort, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, das ist zwar auch mit drin, aber das ist eigentlich, glaube ich, nicht das, was er hier meint. Wenn wir Wasser und Blut uns betrachten und uns überlegen, was das für Symbole sind und was damit gemeint sein kann, dann ist kommen wir relativ schnell auf den Punkt, dass das Wasser sich vermutlich auf die Taufe Jesu bezieht. So, also in der Taufe, als Jesus getauft wurde am Jordan von Johannes, da sagt Gott, kommt eine Stimme vom Himmel, Matthäus 3, Vers 17 und in anderen Evangelien lesen wir das auch, da heißt es, eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, während der Taufe Jesu hat Gott Zeugnis abgelegt über seinen Sohn. Jesus hat sich taufen lassen und der Vater aus dem Himmel hat gesprochen und hat gesagt, das ist mein Sohn. Und jetzt kommen wir zum Blut. Wenn das Wasser für die Taufe steht, dann ist relativ klar, für was das Blut stehen muss, nämlich für seinen Tod am Kreuz. So, was für ein Zeugnis, was für eine Aussage hat es mit dem Kreuz auf sich? Ich lese uns, damit wir verstehen, auf was ich raus will, noch die nächsten zwei Verse mit dazu. Jetzt kommt nämlich ein dritter Zeuge dazu. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind eins. So, das, was Johannes hier im Blick hat, das ist, dass Gott Zeugnis ablegt über diese Wahrheit, die wir vorher gesehen haben, nämlich, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und jetzt haben wir gesehen, in der Taufe sagt Gott selber, legt Zeugnis ab über seinen Sohn, dies ist mein geliebter Sohn. So, was ist bei der Kreuzigung passiert? Auch hier passieren natürlich viele Dinge, aber mir geht es jetzt hauptsächlich darum, dass wir uns damit beschäftigen, was Gottes Zeugnis ist in der Taufe. So, was passiert bei der Kreuzigung? Das Erste, was mir aufgefallen ist, was nicht normal war, ist, dass es 3 Stunden lang dunkel war. Jetzt kann man nicht sagen, ja, das war eine Sonnenfinsternis oder so. Wer von euch war bei der letzten Sonnenfinsternis irgendwie aktiv oder hat es mitbekommen? Ja, mich hat es geärgert. Bei uns war total bewölkt, ich habe nichts gesehen. Wie auch immer, wie lange dauert eine Sonnenfinsternis? Ein paar Minuten, oder? Viel mehr war das nicht. Also vor allem der Teil, wo es wirklich dunkel ist und wo die Vögel dann scheinbar still geworden sind, also nicht in Ulm jedenfalls, wo ich war, leider, aber wie auch immer. Das geht ein paar Minuten, aber geht nicht 3 Stunden. Also 3 Stunden Finsternis, Entschuldigung, das ist keine Sonnenfinsternis. Da ist was Außergewöhnliches passiert. So, das ist das Erste, was passiert ist. Das Zweite, was passiert ist, in dem Moment, als Jesus diese Worte gesprochen hat, es ist vollbracht, da ist im Tempel was passiert. Im Tempel war ein riesengroßer, ich weiß nicht, wie dick der Vorhang war, er war jedenfalls unglaublich dick. Und dieser Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten getrennt hat, wo nie jemand rein durfte, außer einmal im Jahr der Hohepriester, wo die Heiligkeit Gottes drin war und der sinnbildlich dafür stand, dass wir nicht einfach so zu Gott kommen können. Dieser Tempel, der ist einfach durchgerissen, und zwar von oben nach unten, so heißt er. Und Gott hat hier wiederum uns was gesagt. Er hat gesagt, so, der Zugang zu mir ist jetzt frei. Die Schuld ist bezahlt. Du hast Zugang ins Allerheiligste. Also da habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, da haust du dir den Vogel raus. Das ist was Unglaubliches, was da passiert. Auch das ein Wunder, was Gott getan hat. Und dann lesen wir ganz, ganz abstruse Dinge. Dann haben sich die Gräber aufgetan, dann sind Tote auferstanden und sind Menschen erschienen. Also echt krasse Sachen, die da passiert sind, wo Gott zwar nicht geredet hat, aber wo Gott deutliche Zeichen getan hat, dass das, was da passiert ist, nicht normal war. Und dass das, was Jesus immer gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist und dass er für die Sünden der Welt bezahlen wird, dass das wirklich passiert ist. Und dann passiert vielleicht das größte Wunder, wenn du so willst, dann steht da ein römischer Hauptmann, ein Götzendiener, wenn du so willst, einer, der viele, viele Götter hatte, einer, der nicht zum Volk Gottes gehört hat. Und der schaut sich das alles an und sagt, dieser war Gottes Sohn. Und was mir irgendwie entfallen war, ihr habt das sicher schon oft gelesen, aber was mir jetzt in der Vorbereitung wieder neu aufgefallen ist, nicht nur er hat es gesagt, sondern seine ganze Truppe, also die ganze weiß ich nicht, aber seine Leute, die bei ihm waren, die haben das auch gesagt. So, das war so offensichtlich, dass da was Besonderes passiert ist, dass selbst die Heiden, die dabei gestanden sind, gesagt haben, das ist nicht normal. Dieser war Gottes Sohn. Und man könnte auch noch ganz viel sagen, dass Jesus viel zu schnell eigentlich gestorben ist und so weiter und so fort. Aber damit wollen wir uns jetzt eigentlich gar nicht beschäftigen. Aber wir sehen, dass durch die Taufe oder in der Taufe Gott bezeugt hat, das ist mein Sohn. In der Kreuzigung sehen wir, Jesus ist Gottes Sohn. Und jetzt kommt der Heilige Geist noch dazu. So, wie bezeugt der Heilige Geist, dass Jesus Gottes Sohn ist? Da können wir jetzt anführen, dass er es in der Bibel geschrieben hat oder so, aber ich glaube, das, was uns am nächsten kommt und was uns am meisten hilft in dieser Situation, ist, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er in uns dieses Zeugnis gibt. Ich weiß nicht, wie oft dir das schon passiert ist, dass du mit Menschen über den Glauben geredet hast und du erzählst ihnen voller Freude, was du erlebt hast und wie das alles toll ist und ich weiß nicht, was alles. Und dann guckst du in diese Gesichter und du merkst genau, was? Ich verstehe gar nicht, was du sagst, das überzeugt mich gar nicht. Also irgendwie, und was da fehlt, das ist nicht, dass du andere Worte benutzt, sondern was da fehlt, ist der Heilige Geist, der das, was da gesprochen wird, lebendig macht, der es glaubwürdig macht. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich glauben darf, das habe nicht ich gemacht, sondern das ist eine Gnade, die Gott mir geschenkt hat. So, das ist der Heilige Geist, der in mich kommt. Und deswegen sagt Jesus auch zu Nikodemus, der Mensch muss neu geboren werden durch Wasser und Geist. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, der uns innerlich sagt, bezeugt, der bestätigt, das, was wir in der Bibel lesen, ist wahr. Wie viele von uns haben angefangen, die Bibel zu lesen? Und ich habe von so vielen Leuten gehört, die haben gesagt, ich habe nichts verstanden. Böhmische Dörfer. Vollkommen, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und mir ist selber so gegangen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird dieses Wort Gottes plötzlich lebendig. Und das ist nichts. Also das, du kannst natürlich auch, indem du Dinge liest und indem du mehr Wissen anhäufst, dann verstehst du natürlich auch ein paar Dinge besser. Aber da ist eine Qualität dabei, die nicht natürlich ist. Und das ist der Heilige Geist, der in uns Zeugnis gibt, der uns bestätigt, dass das wahr ist. Und das ist genau das, auf was Johannes raus will. Und jetzt überspringen wir ein paar Verse und gehen in den Vers 11. Und da schreibt Johannes Folgendes. Und das Zeugnis besteht darin, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also das Zeugnis, was wir da haben, das Zeugnis, was Gott uns gibt, ist, dass er uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, schreibt Johannes. Und dann kommt diese absolut unmoderne Aussage, nicht alle Wege führen nach Rom. Vielleicht schon nach Rom, aber nicht alle Wege führen zum ewigen Leben. Johannes schreibt hier eindeutig, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und wir können nun so liebevoll und so nachsichtig und so freundlich und ich weiß nicht was alles mit allen möglichen Menschen sein. Aber wenn du Jesus nicht hast, dann hast du das Leben nicht. Und so gern ich was anderes sagen würde und so gern ich allen Menschen sagen würde, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Es ist nicht so. Und wir können nichts anderes sagen. Wir können nichts anderes predigen. Wir können den Menschen nicht sagen, ja, du kommst irgendwie auch in den Himmel. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wenn du den Sohn hast, super, dann hast du das ewige Leben. Wenn du den Sohn nicht hast, dann hast du das ewige Leben nicht. Johannes macht es so einfach. Und wir können das jetzt entweder akzeptieren oder wir können uns dagegen wehren. Aber es ist das, was das Wort Gottes aussagt. Und Lass mich ihm noch was anderes sagen. Also das ist jetzt vielleicht eher so die bedrohliche Seite. Für diejenigen, die Jesus haben, vermutlich eher nicht. Aber er sagt, Gott hat uns dieses ewige Leben gegeben und dieses Leben ist in Jesus. Wir haben uns dieses ewige Leben nicht erarbeitet. Niemand von uns hat es sich verdient, weil wir so gut sind. Sondern wir haben dieses ewige Leben bekommen durch Jesus, durch Gnade, durch seinen Tod am Kreuz. Und das ist auch der Grund, weshalb das ewige Leben sicher ist. Wir haben es uns nicht erarbeitet, deswegen können wir es auch nicht verlieren. Gott hat es uns geschenkt, in Jesus. Paulus schreibt mal im Römerbrief, dass Gott seine Liebe zu uns darin zeigt, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Wir haben nichts dazu getan, dass Gott uns geliebt hätte oder dass wir ewiges Leben bekommen hätten. Es ist Gottes Gnade. Und deswegen könnten wir dieses ewige Leben dann auch nicht mehr verlieren. Wir müssen keine Angst haben, dass wir nicht fromm genug sind oder dass wir, jetzt haben wir einen Fehler gemacht, jetzt kommt Gott mit der Keule und nimmt uns dieses ewige Leben wieder weg. Und deswegen schreibt Johannes eben auch, dieses schreibe ich euch, damit ihr wisst. Und nochmal, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich schon geredet habe und ich bestimmt habt ihr mit solchen Menschen auch schon geredet. Wenn ihr sagt, ja, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Und dann sagen die Leute, das kann man nicht wissen. Kennt ihr das? Das kann man nicht wissen. Also ich hoffe das. Ich hoffe das. Aber das kann man nicht wissen. Das ist ja anmaßend zu sagen, ich habe ewiges Leben. Wisst ihr, warum ich sage, dass ich ewiges Leben habe? Nicht, weil ich so gut bin, nicht, weil ich anmaßend bin, sondern weil es Gott mir sagt. Gott sagt mir, du hast ewiges Leben. Dann mache ich doch Gott nicht zum Lügner. Nein, ich sage, ja, ich habe ewiges Leben. Und ich darf das wissen. Paulus schreibt über den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist unserem Geist Zeugnis gibt, bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Wir können wissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Das ist so ein kleiner Indikator, ob wir uns bloß in so einer frommen Blase befinden und irgendwie mit dem Strom mitschwimmen, aber eigentlich dieser Herrschaftswechsel in unserem Leben noch nie wirklich stattgefunden hat. Aber wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, und Paulus sagt, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Also es geht ja darum, ob wir in Jesus sind. Und wenn du in Jesus bist, dann hast du den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der spricht in deinem Herzen und der sagt dir, du bist Gottes Kind. Deine Schuld ist vergeben. Und als Kinder Gottes dürfen wir diese Gewissheit haben. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann red mit Gott darüber und frag ihn, was das Problem ist. Manche Menschen haben diese Gewissheit deswegen nicht, weil sie durch irgendwelche Lehren, die sie gehört haben, irgendwie verbogen worden sind in ihrem Denken oder so. Und da muss man da eventuell auch dran gehen. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Heilige Geist dir dieses Zeugnis noch nicht gibt, weil der Heilige Geist noch nicht in dir lebt. Deswegen, wenn du diese Gewissheit nicht hast, dass du ewiges Leben hast, dann sprich mit Gott darüber und sage ihm, Herr, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte meine Schuld bei dir loswerden. Ich danke dir, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und ich möchte dich als Herrn in meinem Leben haben. Und ich bin überzeugt, dass diese Gewissheit kommen wird und dass du weißt, dass du ewiges Leben hast. Und jetzt kommen wir zum Finale. Viele von euch haben das Feuerwerk jetzt hier gesehen, habe ich gehört. Da hat man sich dann verpasst und wiedergefunden und waren ganz, ganz viele Leute da und haben mir dieses Feuerwerk angeschaut. Und die Feuerwerke, die ich so kenne, die sind immer schön, aber zum Schluss geht nochmal richtig der Punk ab. Zum Schluss kommt dann ganz viele Raketen und Explosionen, alles ganz toll. Und so geht es jetzt beim Johannes auch. Jetzt Johannes brennt nochmal ein richtiges Endfeuerwerk ab. Und wir lesen jetzt ab Vers 18. Und er fängt jetzt jeden Satz an mit "Wir wissen". Wir wissen, wer von Gott stammt, sündigt nicht, haben wir gerade vorher schon miteinander gelesen, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Also ich habe jetzt bewusst keine so ganz moderne Übersetzung genommen. Also das ist schon ein bisschen ein seltsamer Satz, oder? Wir wissen, wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Als ich das zunächst mal so oberflächlich gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, der von Gott gezeugt ist, bin ja ich. Ich bin ja von Gott gezeugt, deswegen bin ich ja Gottes Kind. Aber das ist nicht das, was er schreibt. Wer von Gott stammt, sündigt nicht, denn der von Gott Gezeugte bewahrt ihn. Also jemand anders bewahrt mich. Wer ist der von Gott Gezeugte? Jetzt kommt wieder die Kindergottesdienstfrage, gell? Die richtige Antwort ist dann immer Jesus. So, Jesus bewahrt mich. Der Geist weht, merkt ihr das? So, der von Gott Gezeugte bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Der neue Mensch, der hält sich an Gottes Gebote und er wird vor den Angriffen Satans bewahrt. Nächster Satz, wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Da überlegen wir manchmal, ob wir das immer so wissen. Aber das ist was, was uns klar sein muss. Wir leben als Ausländer im Feindesland. Vielleicht können wir uns das heute nicht mehr so vorstellen. Also klar, wir wissen, es gibt so Völker, die irgendwie nicht so gut miteinander können. Momentan haben wir gerade so ein Bild, was uns vielleicht ein bisschen klarer macht, wenn wir uns vorstellen, wie es gerade zwischen den Russen und den Ukrainern aussieht. Vor ein paar Jahrzehnten war es mit den Deutschen und den Franzosen so ähnlich. Also direkt nach dem Krieg war es in Frankreich jetzt für die Deutschen nicht so besonders angenehm. So, ihr müsst euch vorstellen, wir leben, also äußerlich leben wir hier im Frieden und es geht uns gut und alles prima. Aber Johannes schreibt, wir sind von Gott, aber die Welt, die steht unter der Macht des Bösen. So, das heißt, da gibt es Spannungen, die da auftreten werden. Und das ist auch was, was Jesus immer wieder gesagt hat, wo er gesagt hat, sie haben mich verfolgt. Dann könnt ihr damit rechnen, dass sie euch auch verfolgen werden. Und das ist was die Christen über die Jahrhunderte immer wieder erlebt haben. Und das, liebe Geschwister, was wir zurzeit erleben, hier in Deutschland und hier in Laupheim, das ist nicht der Normalfall. Wenn du in die Welt schaust, in so vielen Ländern geht es den Christen nicht gut. Die werden verfolgt, die können sich nicht so einfach treffen. Und die haben Nachteile in ihrem Arbeitsplatz. Wenn du von Christenverfolgung hörst, dann muss nicht immer gleich darum gehen, dass man umgebracht wird. Da geht es einfach auch darum, dass man nicht befördert wird, dass man nicht studieren kann, was man möchte, dass die Kinder gemobbt werden in der Schule und so weiter und so fort. Und das muss uns klar sein. Und der letzte, Vers 20, wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und er hat uns Einsicht geschenkt, damit wir Gott den Wahren erkennen. Ist Gott, was hier eingefügt ist in der Einheitsübersetzung, steht im Urtext nicht drin, dass wir den Wahren erkennen. Jesus ist gekommen, damit wir den Wahren oder den Wahrhaftigen erkennen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer ist der Wahrhaftige? Wenn wir weiterlesen, dann wird es ein bisschen klarer. Und wir sind in diesem Wahren oder in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der Wahre, da steht wieder dasselbe Wort, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen verwirrend. So, wir sind in dem Wahren und in seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, der Wahrhaftige ist nicht Jesus, sondern ist der Vater. Wir sind in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott. Also wer ist jetzt der wahrhaftige Gott? Also man kann das durchaus so lesen, dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist. Und so kommen wir zu dieser Lehre, die niemand so wirklich verstehen und begreifen kann, aber die trotzdem in der Bibel gut bezeugt ist, nämlich die Dreieinigkeit. Jesus ist nicht nur irgendein Mensch, der gelebt hat. Jesus ist Gottes Sohn, ich habe vorher gesagt, ist Gott. In ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel findest du das. Und da gibt es noch Stellen, wo der Heilige Geist noch mit dazukommt. Haben wir jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber hier sagt er, wir wissen, der Sohn Gottes ist gekommen und er hat uns Einsicht geschenkt, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann wirst du diese Dinge mehr und mehr verstehen. So, Jesus ist der wahrhaftige Gott und in ihm haben wir ewiges Leben. Und lass mich da vielleicht auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Das ewige Leben, was hier steht, im griechischen Text steht hier Zoe Aionios, also das äonische Leben sozusagen. Und vielleicht kennst du Menschen oder vielleicht denkst du das selber auch so, die sagen, ja, das mit der ewigen Verdammnis, das ist gar nicht ewig, weil da steht äonisch, das ist nur ein Zeitalter. Aber wenn dieses Verderben nur ein Zeitalter lang dauert, dann dauert auch unser ewiges Leben bloß ein Zeitalter lang, dann ist es genau dasselbe Wort. Und dieses Wort heißt im Griechischen eben nicht nur Zeitalter, sondern es heißt eben auch oder kann auch ewig heißen. Und wenn wir glauben, dass wir ewiges Leben haben, dann müssen wir auch anerkennen, dass es ewige Verdammnis gibt. Und die ist nicht deswegen nur zeitlich, weil da das Wort äonisch steht, sondern es ist ewig, das ewige Leben und die ewige Verdammnis. Vermutlich wird es für die meisten von euch nicht wirklich relevant sein, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das heute mit dazu soll. Und dann kommt der letzte Satz. Also so hätte ich meinen Brief jetzt nicht unbedingt aufgehört, aber Johannes schreibt, meine Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ja, hütet euch vor den Götzen. Was ist ein Götze? Ein Götze ist alles, was an der Stelle von Gott steht. Alles, was Jesus den Platz streitig macht als die Nummer eins. Und das kann in deinem Leben was ganz anderes sein als in meinem Leben. Bei manchen Leuten ist es vielleicht die Karriere. Bei manchen Leuten ist es vielleicht der Reichtum. Bei manchen Leuten sind es vielleicht auch irgendwelche geistlichen Dinge. Aber Jesus möchte die Nummer eins sein. Und Johannes schreibt, hütet euch vor den Götzen. Hüte dich vor allem, was Jesus seinen Rang abläuft. Wenn du feststellst, es gibt Dinge, die sind mir wichtiger als Jesus, dann solltest du aufhorchen. Dann solltest du dich davor hüten. Und so hört Johannes mit seinem Brief auf. Und das ist wie bei diesem Spirograph. Du kannst da auch noch weitermalen. Der hätte noch 10 Kapitel schreiben können, der hätte es immer wieder sagen können. Irgendwann hört er einfach auf. Es ist jetzt nicht der, ja, war so ein Feuerwerk, das haben wir gesehen, aber es ist nicht so der Schluss mit Segen und was weiß ich was. Es ist einfach ein ganz anderer Brief als die anderen Briefe, die wir bisher schon vielleicht gelesen haben. Aber deswegen möchte ich nochmal wiederholen, so damit wir nochmal verstehen, um was es Johannes ging. Lass mich mit dem letzten Punkt anfangen. Alles entscheidet sich an Jesus. Das ist das A und O. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Die Frage, ob jemand ein echter Prophet ist oder ein falscher Prophet, vielleicht erinnert ihr euch, die entscheidet sich daran, dass derjenige, der bekennt, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das ist echt. Und die Überschrift von unserer Serie hieß ja echt jetzt. Es geht um die Echtheit. So. Es entscheidet sich alles an Jesus. Wie du Jesus siehst, welches Verhältnis du zu Jesus hast. Der zweite Punkt, an den wir denken sollten, ist, es geht nicht nur um Kopfglauben. Johannes hat es immer wieder klar gemacht, es geht darum, wie wir uns verhalten. Es geht darum, ob wir lieben, ob wir uns an die Gebote Gottes halten. Das ist nicht die Vorbedingung, dass wir gerettet werden, aber es ist die Folge dessen, dass wir gerettet sind. Und dann schließlich, man könnte jetzt noch ganz viele Punkte sagen, aber das, was mir hängen geblieben ist, ein Wort, was immer wieder vorkam bei Johannes, ist Liebe. So, man kann das jetzt auch wieder rosarot malen oder dann irgendwie wieder verklären oder sowas, aber am Ende des Tages kommt es einfach darauf an, wenn Jesus wirklich in uns lebt, wenn wir wirklich Gottes Kinder geworden sind, dann muss sich das in Liebe zeigen. Dann muss sich das dadurch zeigen, dass wir mit Menschen liebevoll umgehen. Dass wir sie lieben, so wie Jesus sie geliebt hätte. Und ich hoffe, dass wir aus diesem ganzen Johannesbrief so diese Dinge für uns mitgenommen haben. Vielleicht hast du dir auch schon gedacht, na, irgendwie kommen die Dinge immer wieder. Aber vielleicht müssen wir das ja auch immer wieder hören, damit es einsinkt in unsere Herzen. So lasst uns an diesen Wahrheiten festhalten. Lasst uns an Jesus festhalten. Und lasst uns diesen Weg mit ihm gehen und diese Liebe üben. Und wenn das was ist, was natürlich aus dir rauskommt, dann ist es gut. Aber wenn das was ist, an was du arbeiten musst, dann arbeite dran. Denn es ist was, was wir unbedingt brauchen und ohne was es nicht geht, als Kind Gottes zu leben.